Vielleicht über die Unfähigkeiten.
Die Unfähigkeiten?
Ja.
Die Unfähigkeiten. Gleichzusetzen mit den Hindernissen.
Ja, vielleicht. Zum Beispiel fängt es ja damit an, die Unfähigkeit, den Bhikshu zu verstehen, was er sagt.
Bhikshu?
Sie zu verstehen.
Ach so.
Die Unfähigkeit, sie zu verstehen, zum Beispiel. Und dann
aber nicht akustisch, ne?
Nein, nicht akustisch. Mhm. Und dann vielleicht die Unfähigkeit, dann das zu behalten. Mhm. Und dann die Unfähigkeit, das auch wirklich umzusetzen. Also eine ganze Reihe von Unfähigkeiten, die es gibt.
Unfähigkeit zu verstehen. Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man das nicht gewohnt ist, diese Art von Dhamma, ne, dann ist es für manche Leute, vor allem die länger in der Tradition gewesen sind, ist es einfach Neuland. Ne? Und dann muss man es hören und hören und hören. Ne? Gell, Silvia? Solange, bis das so langsam einsickert. Ne? Und wenn es mal einsickert, ne, dann kommt das Verständnis auch langsam hoch. Ne? Dann fängt man gewisse Dinge zu verstehen. Ne? Aber so wie wir angefangen haben mit der buddhistischen Lehre, sei es aus welcher Richtung, der Anfang ist schwer. Ne? Versteht man auch nicht. Da liest man Kelesh, das weiß aber nicht, was das ist. Ne? Ja? Dann hört man vom Dhamma, dann hört man von den 10 Paramis, dann hört man von diesem und von jenem und hat im Grunde genommen überhaupt nicht die leiseste Vorstellung, was das ist. Ne? Und genauso ist es mit dem Dhamma aus der Theravada-Gruppe. Das ist natürlich da es sehr praxisnah ist, heißt es eigentlich, wir können es nur dann verstehen, wenn wir anfangen, es in die Praxis umzusetzen. Und ja, da fangen die ganzen Schwierigkeiten an. Das Beste ist, einfach zuzuhören. Ja, mit dem Herzen zuzuhören, ohne verstehen zu wollen. Ja. Und irgendwann mal kommt dieses Dhamma, das wir einfach nur uns reingezogen haben, zum richtigen Zeitpunkt raus. Ne? Da sind wir gerade an der Situation, ne? Und plötzlich, hups, kommt es hoch. Ne? Wenn ich alles hätte verstehen wollen, was mein ehrwürdiger Lehrmeister mir gesagt hat, ne? Am Anfang auch nur. Ne? Einfach nur, okay, das ist halt so, das sagt er so und so weiter. Solange bis er zu dem Punkt hinkam in der Praxis, ne? Oh, das hat er damit gemeint. Ne? Deswegen würde ich nicht gerade von Unfähigkeit sprechen. Ne? Es gibt nur eine ganz kleine Gruppe, ne? Die hört das Dhamma, versteht es sofort, kann es umsetzen. Ne? Das sind die Vipatikanyu. Ne? Und dann gibt es die Ukatinyu, die verstehen das Dhamma, aber können es nicht sofort umsetzen. Und dann gibt es halt die große Gruppe, Neya, ne? Die hören es, verstehen es nicht, hören es nochmal, versuchen es, und dann sind sie wieder zu faul, dann versuchen sie es wieder, dann sind sie wieder zu faul, dann versuchen sie es wieder, ach, das ist mir zu schwierig, dann irgendwann, das ist die Gruppe von Neya. Ne? Und dann gibt es die ganz große Gruppe von Pata Parama, ne? Und die kommen gar nicht erst. So, also wir haben die Chance. Hm? In dem Moment, wo wir Interesse für die Religion zeigen, haben wir die Chance. Dann gehören wir auf jeden Fall zu der Gruppe von näher, die hin und her schwanken. Einmal so und einmal so. Also ich würde mir da überhaupt keine großen Sorgen machen, einfach mal zuhören. Nur zuhören, zuhören. Und die gewissen Übungen, die ich gebe, ne, wie mit dem Buddha oder auf den Atem achten, einfach mal machen. Und dann aus der Erfahrung wird man dann auch klug. Und dann fallen auch, ne, dann fallen einem diese Dinge auf, ne, weil bei vielen, ne, wenn ich etwas sage, ne, dann fangen sie an zu praktizieren und ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, okay, ne, das ist, worüber er gesprochen hat. Das ist so, wie wenn uns jemand die Reise nach Rom oder vielleicht nach Peking erklärt, ne, da kommt das und da kommt das und da kommt das. Im Moment können wir uns noch gar nicht vorstellen. Aber in dem Moment, wo wir einen Fuß vor den anderen setzen, in die richtige Richtung gehen, plötzlich sehen wir, aha, da ist die Stadt, die hat es so erzählt, ah ja, okay. Und dann gehen wir weiter und weiter und dann sehen wir die Stadt, ah, das hat er auch erzählt, das mit ist. Und dann das und dann das und das und das. Also Unfähigkeit würde ich nicht beschreiben. Es ist einfach etwas, was ungewohnt ist. Was wir uns anhören müssen, am Anfang, ja, dann muss ich das einfach anhören. Solange bist du das Einzige, genauso wie mit jedem anderen. Wir sind nicht in die Volksschule gekommen und haben dann nach der ersten Klasse das Gymnasium betreten. Und sind auch langsam herangeführt worden. Und das ist nichts anderes. Eine Heranführung an das Dhamma. Und beim Theravada-Dhamma ist es ganz wichtig, dass die Praxis begleitend ist. Dass die Erfahrung mit der Praxis kommt und da kommt auch das Verständnis her. Also im Moment würde ich einfach sagen, einfach zuhören. Wenn du es nicht verstehst, dann verstehst du es nicht. Aber dich nicht drum kümmern, nicht drüber nachdenken. Ne? Das Dhamma, das im Theravada gelehrt wird, ne? Lungda Mahabodha hat einmal gesagt, er hat den ganzen Pali-Kanon studiert, alle drei Tipitika, alle drei Körper. Ne? Hat er 7 Jahre lang studiert. Ne? Und dann hat er sich hingesetzt und dann hat er praktiziert und dann sagte sein Lehrer, das Dhamma ist im Herzen. Ne? Sagt er, nö, das Dhamma ist in den drei Körpern. Da ist es, wo es zu finden ist. Ne? Sagt der Lehrer wieder, das Dhamma ist im Herzen. Ne? Sagt er, nö, das glaube ich nicht. Ich habe das Dhamma studiert, 7 Jahre lang. Das Dhamma steht da in den Büchern. Ne? Und dann kam er zu dem einen Lehrer, und zum anderen Lehrer und zum nächsten Lehrer. Und irgendwann mal durch seine Praxis hat er es gesehen. Oh, ja, stimmt, das Dhamma, alle 84.000 Sektionen des Dhammas sind da im Herzen. Ne? Nirgendwo anders. Und wenn wir den Weg zum Herzen finden, dann ist das Dhamma auch da. Ne? Steht es uns quasi zur Verfügung. Es ist ja nicht das erste Leben, wo wir Dhamma gehört haben. Ne? Wir haben so viele Leben Dhamma gehört. Vielleicht waren wir auch mal bei einem Buddha, ne? Wo wir das Dhamma gehört haben. Ne? Und das ist alles drin, das ist alles drin, das ist alles drin. Ne? Und zur richtigen Zeit kommt es halt auch wieder raus. Ja?
Danke.
Keine Ursache.
Ja, aber das sollte man dann schon wissen, ja, dass man ist. Verstehe ich jetzt noch nicht.
Gut.
Und wenn man dann trotzdem weitermacht.
Ja. Ja? Richtig. Das ist genau der Punkt. Verstehe ich jetzt noch nicht und da sich keine Sorgen zu machen. Ne? Nicht versuchen, das mit dem Geiste zu verstehen, sondern lass doch das Herz arbeiten. Ne? Die ganze Zeit versuche ich doch euch immer wieder zum Herz zurückzuführen. Ne? Das Herz ist das, was versteht. Ne? Wenn unser Verstand das verstehen würde, dann hätte Erhabene Buddha uns eine Formel gegeben, hat gesagt, knobel die aus, sobald ihr das verstanden habt, dann seid ihr frei. Ne? Oder? Hat er aber nicht gegeben. Ne? Er hat uns den Plan gegeben, hat gesagt, das ist der Plan, wenn ihr das macht, führt zu dem, wenn ihr das macht, führt zu dem, wenn ihr das macht, führt zu dem. Hm? Und natürlich den höheren Weg, ne, von dem ich normalerweise spreche, nicht sehr häufig, von dem ganzen Weg. Ne? Weil das für die meisten Menschen ist es eigentlich irrelevant. Ne? Manchmal, ne, um den Bogen zu ziehen, ne, spreche ich davon. Aber wie gesagt, macht euch da keine Sorgen. Hm? Und ihr werdet es merken, wenn das Dhamma aus dem Herzen kommt, ne, dann setzt man sich hin, hört es an, ne, und jedes Mal, und es wird gar nicht langweilig, selbst wenn man immer wieder dasselbe hört, ne, jedes Mal versteht man es ein bisschen besser. Jedes Mal sickert es ein bisschen mehr ein. Und es führt auch zur Ruhe, ne. Wenn das Dhamma aus den Büchern kommt, dann muss man nachdenken. Ne? Was hat er jetzt damit gemeint? Was hat er jetzt damit gemeint? Was hat er jetzt damit gemeint? Wie kann man das umsetzen? Ne? In den meisten Fällen, wie kann ich das jetzt für mich umsetzen? Ne? Und wenn das Dhamma aus dem Herzen kommt, da ist die Umsetzung gleich mit dabei. Ne? So macht man das. Ne? Wenn wir an dem Punkt angelangt sind. Also keine Sorgen zu machen, ob man das was versteht oder nicht versteht, ja?
Meine Frage, wenn man ein paar Monate Auszeit genommen hat, wie man jetzt so sagt,
ja,
und dann intensiv praktizieren möchte,
ja,
kann man dann generell Empfehlungen geben, ob man da vielleicht diese Monate nur Achtsamkeit auf den Atem üben soll und sich damit begnügen soll?
Mhm.
Oder soll man parallel verschiedene Dinge praktizieren, zum Beispiel ja, was zum Beispiel dieses Zerlegen des Körpers, soll man das gleichzeitig machen oder so, oder blockweise oder kann man das von der Person unabhängig gar nicht so sagen?
Das ist von Person zu Person verschieden. Jetzt, du hast einen guten Punkt angesprochen, Auszeit. Ne? Das heißt Auszeit. Hm? Wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen, eine Sprache zu lernen, hm? Und dann sagen wir, okay, ein Monat in diesem Jahr ist genug, ne? Dann lernen wir sehr intensiv einen Monat und dann nächstes Jahr fangen wir wieder an. Ne? Und dann weißt du, du musst fast das Ganze wieder wiederholen, ne? Was du im letzten Jahr gelernt hast, um dann ein Stückchen weiterzukommen. Und im nächsten Jahr machst du wieder einen Monat intensive Praxis, ne? Und dann musst du wieder aufholen. Ne? Weil wir verlernen diese Dinge. Ne? Wenn wir das Sati, wenn wir diese Achtsamkeit nicht tagtäglich üben, dann geht die genauso verschütt wie alles andere. Ne? Das ist ein Handwerk. Meditation ist ein Handwerk. Ne? Das muss man lernen. Das muss man von der Pike auf lernen. Und wenn man dann aussetzt für eine Weile oder wenn man für die meiste Zeit aussetzt, ne, ja, dann muss man fast von neuem wieder anfangen.
Ja, meine Erfahrung ist auch, ich habe vor einem Jahr 2 Monate Trauma-Retreat gemacht, dass sich dadurch die tägliche Praxis schon bessert. Ich meine, es schwankt dann natürlich.
Richtig. Wenn du die tagtägliche Praxis, dann geht es nicht so schnell runter, sondern dann geht es nur langsam runter. Ne?
Ja, natürlich, kann das Niveau nicht ganz halten.
Nein, das
aber ist es trotzdem insgesamt doch besser, als wenn ich einfach gar keinen Sitz
richtig
mache
und natürlich. Für die normalen Laien, wenn sie im Jahr 1 Monat oder 2 Monate intensiv meditieren, wenn sie das können, wenn sie das und dann in der Zeit dazwischen tagtäglich ihre Praxis nicht aufgeben, dann ist es das Beste, was sie machen können. Ja? Weil die Leute müssen ja arbeiten, die müssen ja das Geld verdienen, die müssen ja sich um den Haushalt kümmern und so weiter und solche Sachen. Ja? Das ist doch ganz klar, ihr könnt ja nichts anderes machen. Ja? Und deswegen, das ist normalerweise immer mein letzter Vortrag, wie man mit der Praxis, wie man dann weitermacht im tagtäglichen Leben. Ja? Der kommt dann entweder am Sonntagabend oder am Montagvormittag. Ne? Wie gehen wir an, wie halten wir das aufrecht, was wir jetzt gelernt haben? Ne? Und das ist natürlich ganz klar die tagtägliche Praxis. Ne? Nicht einmal in der Woche, sondern jeden Tag. Ne? Dass wir das nicht verlieren, was wir uns erarbeitet haben. Oder dass das nur langsam runtergeht. Manche kommen dann und sagen, ach, das war viel, viel einfacher, da einmal am Tag eine Stunde zu meditieren, als, klar, 10 Stunden am Tag. Ne? Weil in der einen Stunde, da hat man wirklich, ne, wenn man von der Arbeit zurückkommt, dann hat man wirklich das Gefühl, jetzt habe ich die Schnauze voll und dann lasse ich auch los. Ne? Aber wenn ich 10 Stunden am Tag oder 12 Stunden am Tag meditiere, ja, dann ist das nicht mehr so einfach, ne? Aber ihr dürft auch nicht vergessen, wenn ich jetzt 1 Monat meditiere und ein halbes Jahr später wieder einen Monat, dann ist es besser, einmal 2 Monate zu meditieren, als zweimal 1 Monat zu meditieren. Weil du baust praktisch von Tag zu Tag auf dem auf, was du gestern gelernt hast. Wenn du da eine Pause machst, egal, ne, ob du die ausfüllst mit tagtäglicher Meditation, die Intensität ist größer. Also wenn ihr euch was vornimmt, nicht zweimal im Jahr, sondern wirklich einmal und dann eine wirklich lange Zeit. Weil da kommt man an Dinge ran, die man sonst in den 2x1 Monat nicht herankommt. Weil man immer wieder aufbauen muss. Und solange ihr diesen Mainstay oder die Basis in eurem Herzen nicht gefunden habt, ist euer Hauptaugenmerk immer auf die Ruhe, ne, auf Samatha gerichtet. Ne. Und nebenzu, ne, je nachdem, wie tief ihr in die Ruhe reinkommt, ne, macht ihr die Kontemplation, also die Untersuchung. Und das kann eine Stunde sein oder zwei Stunden sein. Aber ganz, ganz wichtig am Anfang ist, dass wir einfach diese Ruhe, wir müssen uns diese Basis erschaffen. Hm? Wenn wir, diese Basis dient uns. Wenn immer auch was passiert, ne, können wir uns ganz schnell hinsetzen und da die Basis finden und da Zufriedenheit finden und Ruhe finden. Ne? Und dann sind wir gestärkt, wenn wir rauskommen. Und dann können wir mit den Dingen, sei es im tagtäglichen Leben, viel, viel besser umgehen. Ne? Also das ist erstmal der Hauptaugenmerk. Die Basis im Herzen zu schaffen, zum Herzen zu kommen. Ne? Und da ist ja auch das seht ihr ja, das ist ja die Schwierigkeit. Ne? Weil das meistens haben wir nicht. Ne? Denken kann jeder von uns, das haben wir lange genug gelernt. Ne? Untersuchung der Weisheit ist ja nicht nur einfach gedankenloses Denken, sondern wir richten ja unser Denken auf bestimmte Objekte und versuchen sie zu hinterfragen. Wir spekulieren nicht, sondern wir hinterfragen die Dinge. Was ist der Körper? Zum Beispiel. Welches Teil des Körpers, welches Organ ist der Körper? Die Haare der Körper. Wenn wir in den Spiegel schauen, für die meisten sind die Haare und das Gesicht ist der Körper. Und der Rest, ne? Für die anderen, für die Männer ist zum Beispiel das Gehirn der Körper. Alles andere ist uninteressant. Ja. So, und dann ist, was ist der Körper? Was sind Schmerzen? Nicht intellektuell fragen, was sind Schmerzen, sondern erleben. Es geht wirklich, die Praxis geht ums Erleben. Wir wollen erleben. Was sind Schmerzen? Also, das heißt, kommen Schmerzen auf, dann schauen wir uns die Schmerzen an. Wie gesagt, das bin ich nicht, das gehört mir nicht. So, jetzt will ich mal schauen, was ist eigentlich Schmerz? Ne? Was ist das für ein Gefühl, das wir als Schmerz bezeichnen? Hm? Was ist das für ein Gefühl, das wir als unangenehm bezeichnen? Was ist das für ein Gefühl, das wir als Rastlosigkeit bezeichnen? Was ist das für ein Gefühl, das wir als Langeweile bezeichnen? Ne? Und je mehr wir von diese Gefühle wieder erleben, weil wir haben ja alles transportiert, wir haben ja alles hinaus katapultiert und sprechen nur noch mit Worten. Wir sprechen ja von unseren Gefühlen mit Worten, als ob da gar nichts dabei wäre. Wir wissen gar nicht mehr, worauf diese Worte hindeuten. Und das ist der erste Weg der Praxis, wieder zurückzukommen. Was heißt das eigentlich? Und dann gewisse Gefühle aufzudröseln. Also es gibt dieses große Wort Liebe. Na, was ist eigentlich Liebe? Und dann mal untersuchen, ne? In wie viel Teile teilt sich das auf, ne? Ich war ganz erstaunt, wie viel verschiedene Aspekte nur dieses eine Wort Liebe hat. Ne? Und diese Aspekte, ne, sind ganz spezifisch für jede einzelne Person. Da sind nämlich die ganzen Erwartungshaltungen hineinprojiziert in dieses eine Wort Liebe. Ne? Oder Zuneigung. Ne? Oder Güte. Ne? Alle diese Projektionen, deswegen versuche ich ja, wenn ich diese Güte-Meditation mache, alle diese Projektionen mal wegzulassen und zur wirklichen Güte durchzudringen. Die Güte, die in unserem Herzen ist. Und diese Erfahrung machen. Das heißt, wir müssen die Worte, die wir verwenden, wieder erleben. Um zu schauen. Nicht nur um zu schauen, wir erleben, was ist Schmerz, wir erleben, was ist Depression. Wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel Schmerz von Depression? Wie unterscheidet sich Melancholie von Depression. Wie unterscheiden sich einfach diese Gefühle? Je mehr wir sie erleben, je öfters wir sie erleben, wenn wir sie erleben, ne, umso besser sehen wir, was für einen gemeinsamen Nenner die haben. Das ist der Weg der Weisheit. Der Weg der Weisheit geht durchs Erleben und durchs Hinterfragen, die Dinge nicht, nicht so zu nehmen, wie unser Geist das sagt. Ne? Das ist so, das ist so, das ist so. Was ist so? Sofort, ne? Müssen wir sofort, ne? Unsere Geleser sagen, das ist so. Ne? Und dann frage ich sofort, was ist so? Ne? Oder was willst du mir sagen? Ne? Und dann sind sie plötzlich ratlos. Ne? Und dann siehst du, wie sie nach einer Antwort suchen. Ne? Und dann schaust du das an. Ne? Die wissen nämlich gar nicht, von was sie sprechen. Ne? Nur das Einzige ist, was das Chitta weiß, von was gesprochen wird. Ne? Das weiß alles. Das kennen die Gefühle. Ne? Aber es lässt sich einfach von den Kelesas, die ihm ständig was vorsagen, ne? An der Nase herumführen. Und wir glauben das ja. Ne? Wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ihr braucht nur mal ein paar Tage oder ein paar Erlebnisse ins Gedächtnis zurückzurufen, wie euch die Kelesas ständig anschmieren, ne? Oder anlügen. Ne? Dann sagen sie, da versprechen sie uns, ne? Diese ganzen Versprechungen. Wenn du das machst, dann wirst du glücklich. Ne? Und dann sind wir natürlich so blöd und machen das, ne? Und sind immer noch nicht glücklich. Ne? Und dann korrigieren sich die Kelesas. Ja, das hättest du aber so machen müssen oder so machen müssen. Ne? Dann wärst du glücklich geworden. Ja, okay, jetzt spüren wir sie mal auf, die Kelesas. Ne? Und dann machen wir das mal so. Und dann merken wir, wir werden immer noch nicht glücklich. Und korrigieren sie sich wieder. Ständig. Ne? Die wissen nämlich auch nicht, wie wir glücklich werden. Das ist hochinteressant. Ne? Und dann seht ihr, wie die uns ständig an der Nase herumführen, indem sie irgendwelche Mutmaßungen in die Luft werfen. Ne? Das ist so. Ne? Was ist so? Sofort dagegen fragen. Ne? Was ist so? Ja, das. Ich denke das. Ne? Was denn? Was ist dieses? Ne? Was ist die Mutmaßung, die dahinter ist? Und was ist die Realität? Weil die Realität kann man ja im Herzen erleben. Und das Herz weiß. Ne? Sobald das Herz weiß, ist es uninteressant. Ich nehme dann häufig mal den Vergleich, ne? Wenn wir dann so hingehen und spekulieren oder nicht richtig wissen, ne? Da sitzt eine ganze Gruppe von Leuten um Feuer herum und die diskutieren, ob das Feuer heiß ist oder kalt ist oder warm ist, ob man sich verbrennt oder nicht verbrennt, ne? Und sie argumentieren und streiten sich, ne? Wirklich? Sie sitzen ums Feuer herum, ne? Und dann kommt einer hin und sagt, das ist ja interessant, hört sich alle Meinungen an, ne? Geht einmal rum, ne? Und sagt, und dann tut er seine Hand ins Feuer, hm? Und geht. Ne? Der weiß, was das Feuer ist. Die anderen sind immer noch daran, um zu diskutieren. Aber derjenige, der ins Feuer gegriffen hat, der braucht die anderen nicht so davon zu überzeugen, weil das ist ja dann auch wieder nur eine Meinung. Ne? Das sagt es, wenn er das überzeugen würde, die anderen würden immer noch weiter diskutieren. Ne? Die Erfahrung ist das, was wir wissen. Na, das brennt sich ein ins Herz. Ne? Und nichts anderes zählt. Alles andere, was wir bezweifeln können, ist alles nur Mutmaßung. Wenn du denkst, du weißt was, und dann sagst, oh, ich bin mir nicht sicher. Und dann siehst du es, oh, das wackelt ja. Ne? Aha, also ich weiß es doch nicht. Wenn ich glaube, das ist richtig, ne? Und dann sagst du, ist das denn wirklich richtig? Ne? Für mich hin und frag mal, ich kann das doch ja machen. Ne? Wieso kann ich mich nicht selber hinterfragen? Ne? Oder wieso kann ich die Kelesas nicht hinterfragen? Was immer, ne? Und dann fängt es auch an zu wackeln. Wenn das natürlich fest ist, wenn es über Jahre lang trainiert ist, dann müssen wir häufiger hinterfragen. Ne? Und kann das ist auch eine interessante Übung. Ne? Das so lange zu hinterfragen, bis wir die Kelesas praktisch in die Verlegenheit gebracht haben, dass die keine Antwort mehr wissen. Und was passiert denn? Dann ist das Herz vollkommen ruhig. Wenn die Kelesas keine Antwort mehr wissen, ne? Die gehen auf eine Frage, wenn dich was interessiert, ne? Und du stellst die Gegenfrage und du versuchst herauszubringen. Und die Kelesas am Anfang kommen sie ständig mit Antworten, ne? Und irgendwann fällst du mal drauf rein und sagst, ja, das ist so. Ne? Nein, da darfst du nicht drauf reinfallen. Und immer wieder musst du auf Draht sein. Ne? Und du musst wirklich gewahr sein. Ne? Und immer wieder hinterfragen. Ne? Und dann werden die Antworten immer langsamer werden, weil die müssen sich dann wirklich was überlegen. Hm? Und zum Schluss kommt keine Antwort mehr. Hm? Und wenn die keine Antwort mehr haben, haben sie im Moment diese Schlacht verloren und ziehen sich zurück. Ne? Und wenn sie sich zurückziehen, ist vor allem plötzlich in die Ruhe. Ne? Das ist eine sehr schöne, angenehme Ruhe und sehr tiefe Ruhe. Ne? Irgendwann kommen sie dann wieder und locken uns wieder heraus. Ne? Warum ich das so sage, ne? Das Grundprinzip ist, ne? Wie wir schon von Goethe wissen, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ne? Das heißt, wir können die eine hinterfragen. Ne? Das Gute und das Böse. Ne? Das Gute hinterfragt das Böse, welche Absichten das hat und welchen Zweck das hat. Ne? Und wir bezeichnen das eine als das Kilesa und das andere ist das Dhamma. Ne? Und das Dhamma hinterfragt. Ne? Und das ist die Technik. Ne? Nicht darüber nachzudenken, das ist nicht Kontemplation, sondern nur zu untersuchen, zu zerteilen, aufzudröseln, zu hinterfragen. Ne? Was meint ihr eigentlich? Versucht's mal und ihr werdet sofort das Ergebnis bei euch sehen. Ne? Wenn irgendwas kommt, was meint ihr damit eigentlich? Wusch, und dann kommen sie, ne? Kommen sie raus. Ne? Und was meint ihr damit? Ne? Dann kommen sie mit irgendeiner Antwort. Ne? Probiert's mal aus. Ne? Und das ist eine ganz interessante Übung. Wir können die Kilesas wirklich als unseren Erzfeind deklarieren und sagen, das ist unser Feind, den wir bekämpfen müssen. Was immer von denen hochkommt, ne? Erstmal nicht glauben, erstmal nicht auf den Leib gehen. Ne? Irgendwann später, ihr werdet es merken, ihr geht so häufig auf den Leib. Ne? Nicht nur, weil ihr das seid, sondern weil ich auch ständig auf den Leib gefallen bin. Ne? Das ist ganz, wir sind einfach so programmiert, ne? Dass wir denn doch im Endeffekt glauben. Ne? Und da müssen wir halt natürlich auf Draht sein und genug Gewahrsamkeit haben, merken, so, jetzt möchte ich mal wirklich wissen, was ihr da wollt. Ne? Und dann zu hinterfragen. Ne? Herauszulocken. Ne? Bis sie nichts mehr wissen. Ne? Und das ist wirklich hochinteressant, wenn die mal machen dann wirklich und dann hauen sie ab. Und sie lügen uns so an. Schaut euch mal einen Tag an. Ich habe euch ja gesagt, so am Abend, wenn ihr eure Meditation gemacht habt, ne, dann reflektiert einfach mal, was am Tag passiert ist. Ne. Was ihr euch vorgemacht habt, wie was wird, ne, und wie es wirklich geworden ist. Ne. Und das seht ihr, wie sie euch anlügen. Im Deutschen sagt man doch, wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Ne. Aber das, bei uns wendet man es nicht an, bei anderen wendet man es sofort an. Ne? Wenn uns jemand dreimal anlügt, ne? Dreimal nicht die Wahrheit sagt, ne? Dann glauben wir dem. Ne? Aber den Kilesas fallen wir immer wieder drauf rein. Ne? Die sind so geschickt, ne? Die drehen das alles so rum, ne? als ob das was Neues gewesen wäre. Ne? Als ob man denen nicht richtig gefolgt wäre. Dabei sind wir denen richtig gefolgt. Dann haben wir genau das gemacht, was sie wollten. Wir machen ja immer das, was sie wollen. Ne? Die sagen, das mag ich nicht, und dann mögen wir das auch nicht. Die sagen, das will ich, und dann wollen wir das auch. Ne? Weil wir ja im Grunde genommen denken, ne, wir sind die Kilesas. Ne? Und unsere Persönlichkeit ist ja nichts anderes als die Kilesas. Deswegen spricht ja der erhabene Buddha, der Weg, ne? Der Weg ist das Ego, ne? Das Selbst zu zerstören. Ne? Und worauf sollen wir uns verlassen, wenn wir kein Selbst mehr haben? Die Basis müssen wir finden. Und die Basis im Herzen. Ne? Aber auch die Kilesas sind im Herzen. Ne? Und wenn wir dann irgendwann hinkommen, dann kommt man da nicht mehr raus. Ne? Das ist wie ein gottischer Knoten, den wir nicht lösen können. Ne? Und die meisten von uns, bis auf den Buddha, ne? Der braucht niemand, um den gottischen Knoten zu lösen. Und die meisten von uns brauchen irgendwo, wann, einen Lehrer, der sagt, das machen wir so, ne? Da gehen wir so rum oder so rum oder da greifen wir das an. Ne? Den Kilesas mal versuchen, nicht mehr so viel Glauben zu schenken. Ne? Die jammern uns 24 Stunden am Tag was vor. Ne? Habe ich doch am Anfang gesagt, Kilesa-Radio aus, ne? Und dann ist Ruhe. Wenn keine Gedanken und Erinnerungen mehr kommen, wo sollen die ganzen Sorgen herkommen? Wo sollen die Ängste herkommen? Kann doch nicht mehr entstehen. Und das müssen wir einfach mal versuchen. Und deswegen halten wir uns ganz fest. Entweder die einen halten sich an ihrem Atem fest oder die anderen halten sich an ihrem Buddha fest. So lange, bis die Gedanken aufhören. Wenn die Gedanken aufhören, das garantiere ich, dann ist mindestens Friede oder Freude oder sogar Entzücken da. Irgendeines. Oder es ist einfach nur Stille da. Je nachdem, jeder Charakter, jede Person, jeder von uns hat eine andere Tendenz. Bei dem einen, der kommt ins Entzücken, das rennt wie ein Feuer, wie ein angenehmes Feuer durch den ganzen Körper. Der andere verspürt nur Freude, und der andere, bei dem anderen ist einfach nur Ruhe. Das hängt dann von unserer Persönlichkeit ab oder von unserer Praxis, die wir in früheren Leben gemacht haben. Und das ist verschieden. Das tiefe Samadhi, wo alles verschwindet, das ist für alle gleich. Da ist einfach alles weg. Da ist nur noch das klare Wissen da. Das ist das Einzige, was dann übrig bleibt. Und in dem Moment, wo wir rauskommen, dann ist ja wieder alles wieder da. Dann ist die ganze Welt wieder da, die ganzen Sinneseindrücke wieder da. Und dann werden wir wieder hin und her geworfen. Hin und her gezogen. Wie ein Magnet. Die einzelnen Teile stößt ab und die anderen Teile zieht es ab. Und wenn ihr lange genug mal in dem tiefen Samadhi gewesen seid und ihr rauskommt, dann fühlt ihr euch wie im Weltkrieg. Von beiden Seiten werdet ihr beschossen. Und es sind nur die Sinneseindrücke. Wir sind ständig von diesen bombardiert. Und wir nehmen sie auf, interpretieren sie und suchen da so eine höhere Meinung in denen zu finden. In den ganzen Phänomenen, die passieren. Versuchen wir immer irgendwo, das muss doch einen Sinn machen, das muss doch einen Sinn machen, das muss doch einen Sinn machen. Das ist doch was Besonderes, das ist was Besonderes. Und damit, indem sie uns rauslocken, haben sie uns schon an der Nase herumgeführt. Aber wir haben eine Waffe, das ist das Buddha, das ist unser Sati, das ist unser Gewahrsam. Und dann später wird es zum Mahasati, zur großen Achtsamkeit. Und zur großen Weisheit. Das sind unsere einzigen Waffen und die müssen wir entwickeln. Also die Untersuchung, den nicht auf den Leim gehen, das sind da Fragen. Und am Anfang unserer Praxis einfach mal die Dinge wieder erleben, die wir ständig in Worte fassen. Einfach mal wieder erleben, was heißt das denn eigentlich? Und das sind natürlich alle unangenehmen Gefühle, die wir nicht erleben wollen. Kaum kommt ein unangenehmes Gefühl hoch, rennen wir schon wieder. Gehen wir zum Kühlschrank. Oder lesen eine Zeitschrift. Oder hängen uns ans Telefon. Oder gehen raus, fahren Fahrrad. Die Männer gehen dann im Boxring und boxen. Irgendwas müssen wir da machen, um den unangenehmen Gefühlen zu entgehen. Im Grunde genommen, wenn man das so betrachtet, sind wir nichts anderes als ein Dackel, dem man eine Wurst vor die Nase bindet und ein paar Blechdosen an den Schwanz. Und solange der rennt, wird es ständig wackeln und die Wurst wird immer in seine Nähe kommen. Und da wird er immer weiter rennen, immer weiter rennen, immer weiter rennen. Und es gibt kein Ende, er wird nie die Wurst erreichen. Und er wird sich nie von den Blechdosen, die da hinten an seinem Schwanz gebunden sind. Wenn der aufhört, zur Ruhe kommen, dann plötzlich fängt alles zur Ruhe zu kommen. Aber er hat das Gefühl, wenn er rennt, dass er die Wurst kriegt. Das ist ja dasselbe, warum wir den angenehmen Gefühlen hinterherrennen. Wir haben ja das Gefühl, dass wir die bekommen. Die hängen immer noch wie die Wurst vor unserer Nase. Zack, da. Da ist die Seifenblase. Oder da ist die Seifenblase. Krabschmusse ist sie weg. Krabschmusse ist sie weg. Krabschmusse ist sie weg. Und in unangenehmen Gefühlen rennen wir natürlich weg. Sofort. Wie rennen wir weg? Durch Gedanken. Bei den unangenehmen Gefühlen, wer hat sie verursacht, wer ist der Schuldige? Und dann schauen wir rum, der muss weg. Oder die Situation, oder das Situation, oder? Ne? Ist das so? Ne? Bei den angenehmen Gefühlen können wir auch nicht mal dabei bleiben. Ne? Sofort ein angenehmes Gefühl hoch, ne, dann denken wir sofort, wie kriege ich das nochmal? Wie kann ich das verlängern? Ne? Dann sind wir auch schon fort. Ne? Wir wissen gar nicht eigentlich, mal im Grunde genommen wissen wir gar nicht, was ist ein angenehmes Gefühl? Wie fühlt sich das an? Wie lange bleibt das? Ne? Was ist ein unangenehmes Gefühl? Wie fühlt sich das an? Wie lange bleibt das? Ne? Und wenn wir das einfach nur beobachten, sehen wir, es entsteht und bleibt eine Weile und vergeht. Ne? Beim Angenehmen genauso. Ne? Ohne unser Zutun. Wir setzen uns zurück, sagen, aha, okay, jetzt beobachte ich mal. Ne? Wie im Kino, ne? Dann setze ich mich zurück, ne? Und beobachte einfach mal, welcher Film da abspielt. Ne? Anstatt dass wir ständig wegrennen. Ne? Wir kriegen das ja gar nicht mit, dass wir wegrennen. Wir sind ja sofort in Gedanken. Ne? Das seht ihr ja, wenn wir jetzt anfangen zu meditieren. Ne? Kommt irgendwas hoch, sofort in Gedanken. Was ist das? Was soll das? Was hat das für einen Sinn? Ne? Und wie kann ich dem ausweichen? Ne? Bei angenehm genauso. Und deswegen lernen wir, weil es einfacher ist, bei unangenehmen Dingen zu bleiben, lernen wir erstmal mit den unangenehmen Dingen umgehen zu können, ne? Bevor wir mit den angenehmen. Nämlich viel schwerer. Ne? Wir sind nämlich sofort. Ne? Schaut euch das an und dann werdet ihr das sehen. Ein angenehmes Gefühl, dann seid ihr sofort weg. In Gedanken. Aber Gedanken sind keine Gefühle. Ne? Schaut doch mal das Gefühl an. Wenn das schon mal ein angenehmes Gefühl bei uns entsteht, ne, dann können wir doch Dankbarkeit und das voll einatmen. Na, warum müssen wir denn da wegrennen? Ja? Warum müssen wir denn darüber nachdenken, wie das entstanden ist und wie wir das verlängern können? Hm? Und wie wir die Situation nochmal kreieren können, damit dasselbe Gefühl entsteht. Ne? Es entstehen keine zwei selben Gefühle. Jedes Gefühl unterscheidet sich vom anderen. Es ist nie immer wieder dasselbe. Und Zen. Die Leute geben, die machen das ja. Ihr seht es doch in der Welt, wie die das machen. Da sagt man, aha, okay, Yoga. Dann macht man das ein Jahr, dann macht man das zwei Jahre. Dann kommen da angenehme Gefühle. Und dann irgendwann hört man es wieder auf. Und dann ist es das, ne? dann ist es das Bergsteigen oder dann ist es Skifahren oder sowas. Irgendwann hört man es wieder auf. Ne? Weil es sind nämlich nicht immer ständig angenehme Gefühle dabei. Letztes Jahr war es toll, ne? Dieses Jahr gehe ich und breche meinen Fuß. Ja, ist das so. Ne? Oder ich bin nicht gut drauf. Ne? Es kommt doch immer auf unser Chitter drauf an, nicht was wir äußerlich tun. Ne? Ob wir jetzt Skifahren oder nicht, ne? Wenn unser Chitta in einer guten Laune ist, ne, dann ist alles, was wir machen, gut. Ne? Selbst das Haus anstreichen ist toll. Ne? Das gefällt uns dann auch. Ne? Sind wir deprimiert, und was immer wir auch tun, ne, das ist alles deprimiert. Ne? Das Chitta färbt, ne, das sind die Brille, die wir aufhaben. Ne? Durch die wir sehen, sagen wir ja so schön. Ne? Also setzt euch eure rosa-rote Brille auf und schaut die Dinge mal von der positiven Seite an. Ne? Wenn eine schwarze Brille aufsetzt, dann ist das natürlich alles düster und dunkel. Sich die Dinge anzuschauen, sich die Dinge zu beobachten, ne, zu betrachten, bei den Dingen zu bleiben, das lernen wir, bei dem Sati, bei dem Buddha zu bleiben oder bei dem Atem zu bleiben. Und so bleiben wir eben dann auch mal bei den Gefühlen, die entstehen und vergehen. Und sehen Sie, Anicca. Ne? Oder wir sehen unangenehme Gefühle, Dukkha. Dukkha ist die erste edle Wahrheit. Da ist sie ganz klar vor Augen. Ne? Um tieferes Verständnis davon zu gewinnen. Ne? Rastlosigkeit. Ne? Dasselbe. Schauen wir uns an, was ist Rastlosigkeit? Was führt denn uns dazu, irgendwas zu tun? Ne? Was führt euch dazu, euch jetzt so umzusetzen? Ne? Schmerzen, unangenehme Gefühle, Dukkha. Wenn wir zufrieden sind, wollen wir nichts. In dem Moment, wo wir wirklich vollkommen zufrieden sind, wollen wir gar nichts. Oder? Es gibt bei uns Momente, wo wir wirklich mal zufrieden sind. Und da wollen wir auch in diesem Moment gar nichts anderes. Ne? Sind wir einfach zufrieden. Ne? So wie derjenige, der hungrig war und es hat gegessen hat, der will dann auch nichts mehr essen. Ne? Jedenfalls nicht für den Moment. Ne? Da sind wir zufrieden. Ne? Und wenn wir unzufrieden sind, und das ist ja Dukkha, da entsteht doch alles drauf. Ne? Da müssen wir uns umsetzen, dann müssen wir das machen, dann müssen wir jenes machen, ne, und so weiter. Und so unser ganzes Leben spielt sich so ab. Schaut euch mal den Tagesablauf an und dann seht ihr, wie euch das Dukkha regiert. Ne? Und ansonsten würden wir doch uns ganz einfach hinsetzen. Ne? Wenn wir auf den Bus warten oder im Zug sitzen. Können wir noch ganz die Augen schließen und Butter, Butter, Butter machen. Nein, wir müssen schauen, 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 schauen. Und je mehr wir schauen, umso mehr Unruhe kommt in unseren Geist. Ne? Dann schlagen wir die Zeitung auf, dann warten wir beim Arzt, anstatt dass wir die Augen schließen, Butter, Butter machen und uns Zufriedenheit. Nein, wir ziehen uns den ganzen Mist noch rein. Ne? Die ganzen Sinneskontakte, wo auch immer die sein wollen, ne? Wups, werden alle reingezogen. Ne? Mit anderen Worten, ihr ladet euch die Hooligans, die euer Herz, ne, versauen, ladet ihr euch ein, ne, indem ihr den Sinne nachgibt. Ne? Hallo, kommt doch rein, ne? Macht meine Wohnung Unordnung, ne? Und ich räume dann wieder auf, wenn ihr dann wieder gegangen seid. Ihr macht doch auch keinem Hooligan die Haustüre auf zu eurem Haus, wenn ihr wisst, dass der versaut nur alles, ne? Mit seinen dreckigen Schuhen, ne, und kommt da rein und dann latscht er dich über unseren Teppich, ne, und dann denkst, ne. Aber wir laden sie ständig ein. Ja, ist das so. In unser Herz, ne, in unsere Stube natürlich nicht, das sehen wir. Aber in unser Herz laden wir sie rein, ne, und die machen uns halt einfach alles kaputt, ne. Und wir müssen dann aufräumen.
Haben eigentlich alle Übungen, die dazu dienen sollen, die spezielle Identifikation mit dem Körper zu überwinden, diese Charakteristik, dass man dadurch recht unangenehme Gefühle dem Körper gegenüber geht, das ist immer so. Also sonst kommt man nicht weg.
Da, es gibt eine andere Form der Körperuntersuchung. Aber das ist für Leute, die Jhanas können.
Das kann man auch gar nicht erklären, wenn man Jhana nicht kennt, oder?
Wenn man die Jhanas nicht kennt und die meisten kennen sie nicht. Und die meisten können sie nicht. Und selbst wenn sie sie lernen wollten, ist die Asupa, wie sie bei uns heißt, die Asupa-Praxis, die Betrachtung des Körpers, viel schneller, als bevor man dann die Jhanas dann gelernt hat, wo dann die andere Form von Untersuchung etwas leichter wird. Also für 90% der Menschen ist einfach das. Ne? Aber es hat natürlich, die Untersuchung des Körpers, ne, hat zwei Zwecke. Ne? Den ersten Zweck ist, die Natur des Körpers zu verstehen. Das zweite ist natürlich, ne, das ist ja die ganze Gier und ganzer Hass ist ja da in diesem Körper da eingebaut, mit eingebaut. Ne? Der ist ja mit da drin. Im Moment, wo wir untersuchen, kommt der Hass hoch. Ne? Kommen diese unangenehmen Gefühle hoch. Ne? Und das nehmen wir dazu, um zu lernen, mit sehr unangenehmen Gefühlen umgehen zu können. Ne? Also da kommt Ekel hoch. Ne? Und der Ekel ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ja? Manchmal denkt man, man will sich übergeben. Hm? Und dann sage ich immer, schaut doch mal, übergebt euch mal. Ja? Das Gefühl ist so stark, dass man sich übergeben muss. Ne? Ihr werdet euch nicht übergeben, kann ich euch garantieren. Die Kilesas reden euch das nur ein, dass er damit ihr aufhört. Ne? Ihr habt das so häufig, ne, bei anderen Praktizieren probiert. Ne? Ja, ich muss mich übergeben, deswegen muss ich aufhören. Ja, dann schaust du mal nach. Ne? Hast du dich übergeben? Nö. War nur die Kilesas, die uns das eingeredet haben. Ne? Jetzt werde ich sterben. Ne? Reden sie uns auch an. Ne? um uns von der Praxis, ne, die ihnen an den Kragen geht, ne, abzuhalten. Deswegen machen sie uns ja auch Angst, mit Angst kommen, da können diese die meisten überreden. Ne? Oh. Und schon hör mal auf. Gar nicht gemerkt, dass es ein Trick der Kalesas war. Ne? Oder Schmerzen, ne? Das ist auch ein beliebtes Beispiel. Ne? Und bist du nicht willig, so gebe ich mir der Peitsche. Also hörst du nicht auf, ne, dann kriegst du Schmerzen. Und wenn du jetzt nicht weiter aufhörst, dann werden die Schmerzen immer stärker, immer stärker, immer stärker. Ne? Kennt ihr doch auch. Ne? Wenn man da mal ein bisschen, wenn man mal ein bisschen meditieren will, wenn man länger meditieren will, 2 Stunden oder 3 Stunden, dann fangen die Schmerzen an. Dann fängt es an, wirklich zu brennen. Ne? Und dann ist es ein Zweikampf. Ne? Wer gewinnt? Die Kilesas oder wir? Das Dhamma oder die Kilesas? Sie kommen mit solchen Methoden. Ne? Und wir lernen bei der Körperuntersuchung, 2 Dinge sind wichtig. Ne? Die Natur des Körpers zu verstehen. Was ist die Natur des Körpers? Ne? Verstehen wir ein Organ, dann verstehen wir alle Organe. Es ist egal, welches Organ oder was wir da untersuchen. Ne? Sobald wir das durchschauen, ne? Jedes Organ ist von derselben Struktur. Das scheint uns am Anfang nicht so. Ne? Und das Zweite ist einfach, mit diesen sehr unangenehmen Gefühlen zu kommen. Und vor allem kommt sehr viel Hass hoch und sehr viel Aggression. Ne? Die Kilesas wollen sich nicht enttäuschen lassen. Die werden alles daran setzen, die Täuschung, die sie aufgebaut haben, nicht zu durchbrechen. Und mit unserer Untersuchung des Körpers gehen wir genau an diese Täuschung heran. Na, und da werden sie empfindlich. Ne? Und dann passt auf, ne? Wirklich, diejenigen, die wirklich die Körperuntersuchung machen, passt auf. Ne? Seid irgendwo alleine, wo er nicht die Aggression an jemand anders auslassen kann. Weil die kommen nämlich, wusch, kommen die raus. So schnell, dass man sie gar nicht sehen kann. Ne? Das ist dann praktisch quasi wie mit dem Sprich, da ist was uns über die Leber gelaufen. Ne? Und dann, egal wer da kommt, na, der kriegt's ab. Ne? Aber das ist nur wirklich bei sehr intensiver Körperbetrachtung. Ne? Dass da die ganze Wut und die ganze Aggression. Und die schauen wir uns genauso an, so wie ich euch das erklärt habe. Ne? Wir schauen sie an, am Anfang können wir damit nicht umgehen, dann tun wir sie mit Buddha, Buddha, Buddha wieder zurück. Ne? Und dann schauen wir sie uns wieder an, so lange, bis wir dabei bleiben können bei dem Gefühl, bei diesem sehr unangenehmen Gefühl. Ne? Und dann entpuppt sich das unangenehme Gefühl als unangenehmes Gefühl und dann sagt, wieso bin ich eigentlich mein ganzes Leben davon gerannt? Ne? Nur weil wir es nicht haben wollten. Ne? Nur weil wir diese Identifikation damit gehabt haben. Ne? Das ist unangenehm, das will ich nicht haben. Ne? Und da hängen wir uns eigentlich daran auf. Ne? Und sobald wir sehen, oh, na, unangenehme Gefühl. Ne? Okay. Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl. Und da, und dann irgendwann sehen wir dann die angenehmen Gefühle. Ah, angenehmes Gefühl. Ah, ist einfach ein angenehmes Gefühl. Aber unser Herz ist vollkommen gleichmütig. Egal, ob es angenehm ist oder unangenehm. So lange, bis wir die beiden dann irgendwo dann mal vergleichen können. Ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen angenehm und unangenehm? Ah. Und dann kommt hoffentlich der Durchbruch. Ne? Dann kriegen wir das hoffentlich mit, ja?
Ist es zu wichtig, dass man die unangenehmen Gefühle, dass ich das mit dem Herzen, also das Herz aufmachen, das mache ich jetzt. Und
ja.
Die Art und Weise befinden die ja eben nicht.
Ist das, ja, ist okay.
Ist okay?
Ja. Aber du musst ja auf jeden Fall hochholen. Und du musst, ne, nicht nur beim Hochholen, ne, du musst auch schauen, was ist der Auslöser dafür. Ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Wir müssen ja dem Auslöser auf die Spur kommen. Ne? Wir müssen ja gleich verpusten, wenn wir haben, jetzt sind wir klug, ne? Die Esther ist ganz geschickt, ne? Hat sich das alles ausgedacht. Machen wir ein Herz auf und jetzt ist es weg. Ne? Da habe ich aber den Auslöser nicht gesehen, warum es gekommen ist. Ne? Den müssen wir sehen. Nein, genau dann, ne, genau wenn man das Beobachten von Anicca, vom Entstehen bis zum Vergehen, Wir sind dabei, und dann sehen wir ganz genau, was das eigentlich erzeugt.
Aber dann ist doch geschickt, das mit Lesko zu machen.
Ich habe ja gesagt, für dich ist es geschickt.
Okay, das ist ein ungeschicktes Geschick. Danke.
Es ist meistens nicht so zu verstehen in dem Moment, wo, sagen wir mal, das unangenehme Gefühl der Schmerz ist und ich gleichzeitig Ablehnung, dann kann ich das nicht untersuchen.
Nein, kannst du es auch nicht.
Weil diese Ablehnung bedeutet, ich will dieses Gefühl sofort wegmachen, egal.
Naja, das ist ja, deswegen habe ich ja gesagt, das ist...
Mit einem angenehmen Gefühl, ne?
Ja.
Eine Art von Ersetzen.
Ja, und das verwenden wir. Wir verwenden ja beides. Ne? Wir ersetzen ja so lange, ne, bis wir bei dem unangenehmen Gefühl ohne Ablehnung oder ohne Anziehung bleiben können. Ne? Bei dem angenehmen ja genauso. Ne? Und dann kommen wir der Sache auf die Schliche. Ne? Wie wir das ersetzen, ob wir das mit Butter ersetzen oder mit dem Herz aufmachen ersetzen, das ist egal. Ne? Da hast du vollkommen recht. Sobald Ablehnung oder Anziehung da ist, dann können wir das nicht untersuchen. Ne? Das muss also mit Sati, das unangenehme Gefühl, und dann ist das unangenehme Gefühl gar nicht mehr so unangenehm. Ne? Wenn du das, da ist ein unangenehmes Gefühl, und dann beobachte ich das. Ne? Aber dein Trick ist natürlich, das will ich nicht haben, also mache ich das Herz auf, ne? Und dann ist es auch weg. Ne? Das ist geschickt, ne? Aber das ist die Geschicklichkeit der Kilesas, ne? Die nicht ran wollen. Ne? Das Problem bei uns, ne? Je intelligenter, je geschickter wir sind, ne? Umso geschickter und intelligenter sind auch unsere Kilesas. Ne? Je naiver wir sind, ne? Umso naiver sind auch unsere Kilesas. Ne? Dann kann man die mal ganz schnell mal tricksen, ne? Wenn man ein bisschen was lernt. Ne? Aber jeden Trick, den wir gegen die Kilesas verwenden, ne? Ein paar Stunden später haben sie den drauf und tricksen uns damit. Und wir kriegen das gar nicht mit. Ja. Weil wir sind im Grunde genommen unsere Persönlichkeit, wir sind die Kilesas. Ne? Wir identifizieren uns mit den Kilesas und deswegen sind wir so, wie wir sind. Ne? Ein Charakter und so weiter, das ist alles Definition. Ne? Das Dhamma ist einfach nur da. Ne? Das Dhamma will nichts und das Dhamma hat gegen nichts. Ne? Das Dhamma sieht das nicht einfach nur wahr, das sieht einfach. Ne? Sieht da, unangenehm ist da. Ne? Und wenn wir mal lange genug zurücksitzen, ne, und das Theaterspiel des Lebens vor uns auf der Bühne sind, dann fragen wir, was soll das eigentlich? Ne? Aber in dem Moment, ne, wo die Identifikation kommt oder die Anziehung kommt, sind wir mitten auf der Bühne und dann schlagen wir uns natürlich. Ne, ist doch ganz klar. Weichen wir den Schlägen aus oder parieren. Ne? Oder hauen zurück. Ne? Und ziehen wir uns wieder zurück durch das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst, und dann schauen wir es an. Und dann zieht es uns wieder rein. Das zu beobachten. Ne? Und das ist natürlich, das ist die Ablehnung oder die Anhaftung. Ne? Und da hast du natürlich recht. Ne? Da können wir die Ursache für das Gefühl nicht erkennen. Ne? Solange Ablehnung und Anhaftung dran ist. Ne? Da müssen wir dieses Gewahrsein haben. Ne? Einfach nur wahrzunehmen. Ne? Und wenn da nur Wahrnehmung ist, dann ist es weder schlimm noch ist es ganz top. Ne? Ja?
Ja? Was ist denn, wenn der Kopf einredet, das ist jetzt gefährlich? Das Gefühl ist ein Zeichen, das wird jetzt ein Nerv abgeklemmt oder ein Blutgefäß wird abgeklemmt. Dann wird das nicht durchblutet, dann verfault das Bein zum Beispiel. Ja. So nach 2-3 Stunden fängt man an, so zu denken.
Ja, ja. Ja. Und man bricht sich das Rückgrat und dann fragt man, wenn ich 11 Stunden im Flugzeug sitze, da kommt keiner dieser Gedanken hoch. Da sitzt man auch ziemlich eingezwängt, ne, wenn man in der Economy Class sitzt, ne? Da sitzt man da so, für 11 Stunden sitzt man da. Aber das sind halt die ganzen Magazine da, ne, mit denen wir uns beschäftigen, und da fällt uns das gar nicht auf. Ne? Aber natürlich bei 2 Stunden sitzen, ne? Du machst ja den Körper kaputt. Ne? Angst. Ne? Da versuchen uns die Gläser Angst zu machen. Ne? Und da müssen wir wirklich so brav sein oder Courage haben und sagen, okay, ne? lass das vergehen, was vergehen kann. Ne? Und lass uns schauen, was übrig bleibt. Ne? Da kommt auch, wenn du weiter sitzt, ne, und wenn die Achtsamkeit dann wirklich sich anfängt zusammenzuziehen und zu konzentrieren, dann kommt auch die Angst hoch, ne? Jetzt sterbe ich. Und dann muss man sagen, okay, wenn ich schlafen gehe, dann habe ich auch keine Angst, dass ich nicht mehr aufwache. Ne? Und jetzt lassen wir uns aber einfach mal schauen, was stirbt denn? Ich wollte schon immer mal wissen, was stirbt. Ne? Was bleibt übrig? Ne? Und dann haben wir den Spieß umgedreht, ne? Und dann haben wir das Interesse, und dann können wir durchstoßen. Ne? Ansonsten hält uns natürlich die Angst zurück und denkt, und dann sind wir nämlich schon wieder im Denken und nicht mehr im Praktizieren. Ja, Tom? Das Denken, das ist so, das ist ja seit der Wiege uns gegeben, ne? Wir haben ja nichts anderes, ne? Wir denken ja über unser Leben ständig nach. Und das Leben mal zu erleben, wissen wir eigentlich im Grunde genommen, wenn wir das dort hören, wissen wir eigentlich am Anfang gar nichts damit anzufangen. Deswegen habe ich euch heute und gestern mal so Methoden, mit dem Körper mal Kontakt aufzunehmen, gegeben. Ne? Einfach mal zu schauen, ne? Empfindungen, ne? Die Empfindungen, die im Körper sind, wenn wir die Augen schließen, ne? Den Körper mal empfinden. Augen, ja, unsere Achtsamkeit zu den Augenlidern, da ist eine Wahrnehmung, da ist eine Wahrnehmung. Das verstehe ich dann, wenn ich von Leben spreche. Ne? Da nehmen wir mal wahr, ne? Dann nehmen wir mal wahr, was im Körper vor sich geht. Und sonst erdenkt man eigentlich unser Leben. Ne? Immer ständig mit der Vergangenheit, und dann interpolieren wir für die Zukunft. Ne? Wie war es gestern? Ja, heute ist so, die Linie geht aufwärts, morgen wird's gut. Ne? Morgen geht's dann runter. Ne? Neue Interpolation. Ne? Und so weiter und so fort. Aber was eigentlich, was wirklich da geht, ne? Das, was also seitdem wir geboren worden sind, bis hin zum Sterben, ne? Bei uns ist der Atem. Dessen sind wir überhaupt nicht gewahr. Das ist automatisch, und wir wissen, wenn der Atem aufhört, dann sterben wir. Ne? Und deswegen beachtet man überhaupt gar nicht. Und jetzt in dem Moment, wo man beachten oder beobachten, da fällt uns viele Dinge auf. Der ist mal ruhig, der ist mal aufgeregt, ne? Dann ist er mal tief, dann ist er mal wieder flach und so weiter und so fort. Das meine ich mit Erleben, ne? mit einfach Wahrnehmen, mit die Gefühle, die ständigen Gefühle, ne? Auch wenn die Vögel zwitschern, ne? Das nehme ich ja auch wahr, ne? Oder das Geräusch, wenn ein Auto vorbeifährt. Das geht doch automatisch durch, aber ich lehne es ab, weil ich es nicht haben will, und dann stört es mich. Wenn ich da einfach keine Ablehnung habe, dagegen, dann, wie soll es mich dann stören? Das ist ja genauso, ob das jetzt in meinem Körper, vibriert genauso wie das Auto. Und das kann ich nicht abstellen. Ich kann mich natürlich aufregen, warum muss das Auto jetzt gerade da vorbeifahren? Ja, dann habe ich aber wieder abgelenkt. Integriert, ne? Integriert das. Ne? Und macht euch keine Sorgen, richtet euer Chitta nicht nach den Phänomenen, die da alles passieren. Die meisten fangen dann an, wenn sie das Buddha machen oder wenn sie den Atem machen, ne? Oh, da wird's, da zwickt's, da zwackt's, da zwackt's. Richtet es gar nicht aus. Ne? Lasst es zwicken und zwacken und konzentriert euch wieder auf euer Buddha. Ne? Und dann kommt er zur Ruhe. Wirklich zur Ruhe, ganz, ne? Und dann ist er plötzlich Ruhe im Karton. Ne? Aber kein Meister ist vom Himmel gefallen, wir müssen alle unten anfangen. Ne? Von der Pike auch. Ne? Übungssache. Das ist alles Übungssache. Die ganze Praxis ist Übungssache. Wie wir untersuchen, wie wir unseren Geist zur Ruhe setzen, ist alles Übungssache. Ne? Und je mehr wir üben, umso mehr Fragen kommen auf. Wenn wir nicht üben, dann kommen auch keine Fragen. So, habt ihr jetzt noch Fragen? Gleich mal überprüfen.
Von dieser Woche können wir die haben, am Ende.
Ja, das weißt du doch, dass ihr die haben könnt. Ja, ja, natürlich. Die vom letzten Jahr hast du, oder? Du wirst irgendwie drankommen. War da noch eine Frage? Ich dachte, dann stehen wir mal ein bisschen auf und dann meditieren wir.